Anstoß, der Fußball-Podcast.
Boah, krass, was war das für ein Spieltag? Was waren das für Ergebnisse am zurückliegenden Bundesliga-Wochenende? Hoffenheim, Heidenheim 1:1, darüber und nur darüber werden wir sprechen in diesem Podcast. Sein Name ist Fabian Wittke, mein Name ist Michael Augustin. Ich sage guten Abend oder auch guten Tag oder guten Morgen, je nachdem zu welchem Zeitpunkt ihr uns hört. Oder ich sage Moin Moin, das funktioniert hier in Hamburg immer. Hallo, Moin.
Hallo, ich grüße euch auch und ich komme gerade vom Sport. Es ist ja Montagabend, also zumindest zu unserer Zeit. Wir wissen ja nicht ganz genau, wann ihr zuhört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch so ein bisschen Hunger mitgebracht. Der Körper schwitzt ja so ein bisschen nach. Ich habe mir hier auch wieder eine Paulaner Spezi Zero gerade geöffnet. Und du sagst es ja völlig zu Recht, die Stussis und alle Zuhörenden finden das natürlich immer nicht so geil, wenn man nebenbei was isst. Und jetzt habe ich mir überlegt, was kann man wohl unauffällig nebenbei snacken? Und ich habe gesagt, so richtig, ich glaube ein Kohlrabi, das ist genau das Richtige. Das kann man so nebenbei snacken, ohne dass es auffällt. Nein, drüben, nicht bei mir hier im noch nobleren Nobelviertel, ist Michael Augustin. Du hast es gerade eben schon angedeutet, ein unfassbarer Spieltag liegt hinter uns. Ich nehme den Mund heute noch ein bisschen voller als ohnehin schon und überlasse dir das erste Wort und kau kurz auf.
Ja, es gab wieder keine Heimsiege am vergangenen Bundesliga-Wochenende. Zum zweiten Mal hintereinander, sehr skurril. Deswegen haben wir uns gedacht, wir werden hier zwei Heimsiege feiern, beziehungsweise zwei Heimspiele begleiten diesen Podcast. Fabian ist bei sich zu Hause kauend im noblen Nobelviertel. Ich bin bei mir zu Hause im Podcast-Keller. Es ist dunkel in Hamburg, 20.27 Uhr. Ja. Wir haben den 10. März 2025. Wir sind so ein bisschen im Sandwich zwischen Hin- und Rückspiel in der Champions League. Morgen abends Bayer gegen Bayern. Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Darüber werden wir reden. Wir werden auch über Xabi Alonso und Vincent Kompany reden, die möglicherweise die Bundesligaspiele, die lästigen Pflichtaufgaben am vergangenen Wochenende etwas vercoacht haben. Dann reden wir über das Niedersachsen-Derby, weniger über das 1:1 zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig, sondern mehr über das Drumherum. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, das war dein expliziter Wunsch, zwei Stichpunkte, HSV und Luis Holtby. Du möchtest auch darüber reden, aber wir können natürlich auch über unsere Begegnung reden. Wir haben uns zum ersten Mal wiedergesehen, live und in Farbe, und zwar am vergangenen Samstag im Kieler Holstein-Stadion. Fabian war da als Reporter, ich war da als Reporter. Fabian war schon in der Pressearena, wie das da heißt. Da gibt es eine vegane und nicht vegane Currywurst, da gibt es belegte Brote, da gibt es Kaffee, da gibt es Getränke, da halten sich die Journalisten vor dem Spiel auf. Und Fabian, sieht ja gut aus. Mann, ist der gebräunt. Die zwei, drei Monate oder waren es Jahre, die er in Kapstadt verbracht hat, die tun seinem Teint gut. Und Fabian hatte auch eine Volontärin dabei. Ich will mal sagen, sie war nicht gänzlich unattraktiv. Und ihr hättet auch so ein Ostsee-Sylt-Pärchen sein können, das kurz mal einen Abstecher nach Kiel macht und kurz mal beim Fußball vorbeiguckt. Aber ja, ihr wart tatsächlich zum Arbeiten da, aber ihr saht beide fantastisch erholt aus.
Weißt du, das ist ja natürlich auch im Jahr 2025 der St. Pauli-Fan, der einen dann doch am Ende des Tages aufs Äußere reduziert. Herzlichen Dank auch. Schön, so ist es richtig, so soll es sein. Das ist die Political Correctness. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Ich versuche jetzt mal, wie bei so einem Slow Brew, ne, so einem lang durchtropfenden Filterkaffee, nur die gute Essenz aus dieser Nachricht mitzunehmen. Also vielen Dank, das Kompliment kommt ja vielleicht auch an, sollte unsere Volontärin, liebe Grüße an Antonia an dieser Stelle, uns auch hören. Und ja, ey, ohne Witz.
Hast du Werbung gemacht für unseren Podcast?
Ja, natürlich habe ich das gemacht.
Hast du Bierdeckel verteilt? Hast du Autogrammkarten verteilt? Tassen? Was hast du alles rausgehauen?
Alles. Ich habe das rundum Sorglos-Paket rausgehauen. Und übrigens, Stichwort Podcast. Ich habe natürlich neben der Tatsache, dass wir Daumen nach oben, Likes und natürlich auch Antworten auf unsere Instagram-Umfragen bekommen, habe ich auch noch eine Nachricht bekommen. Ich mach's mal so ein bisschen.
Wie war die noch, die Umfrage? Hol mich mal kurz mit rein.
Die Umfrage war vergangene Woche, wenn du dich dran erinnerst, der FC Bayern München oder Bayer Leverkusen. Wie geht das Champions League Duell aus? Du hattest gesagt, du glaubst knapp die Leverkusener, und ich habe gesagt knapp die Bayern. Also mein Argument war auch, dass ich gesagt habe, ich glaube, dass Harry Kane dann eben auch so ein Spieler ist, der dieses Spiel dann entscheidet, also dass er dieser Unterschiedsspieler ist, dass er so ein K.O.-Match-Spieler ist. Ich würde mal sagen, da hatte ich in jedem Fall auch recht.
Definitiv.
Bevor wir dann vielleicht auch gleich auf Bayer Leverkusen schwenken, ich meine, dieser Kopfball, der war einfach Weltklasse, also wie er das macht, da kann man natürlich immer sagen, ja, und der Verteidiger in dem Fall, ich glaube Mukiele war es oder auf jeden Fall, ist auch egal, geht da auch nicht richtig hin zum 0-1, aber ich wollte einfach nochmal ganz kurz sagen, die meisten aus unserer Community waren bei dir und haben auch gesagt, sie glauben, Leverkusen gewinnt, das war ein Ergebnis von, ich meine, es waren sogar am Ende über 70%. Das ist das eine. Liebe Grüße an alle Stussis da draußen. Das andere war, dass wir auch noch Post bekommen haben. Ich bin jetzt ja mal wirklich gespannt, wie ihr die Bayern zerlegt. Aber ich finde es jetzt ganz schwierig, sich so ein bisschen geordnet dem Ganzen zu widmen. Wollen wir nochmal das Champions-League-Duell nachlesen oder wollen wir direkt damit einsteigen, dass Leverkusen innerhalb von 5 Tagen die ganze Saison verspielt oder wie wollen wir ran?
Ja, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Also Xabi Alonso hat sich innerhalb einer Woche zweimal verzockt, das kann man sagen.
Am Mittwoch ganz kurz, München, er hat ja eigentlich das gemacht, was die Bayern am Wochenende gemacht haben. Also während die Bayern am Wochenende die B11 haben spielen lassen, hat er ja schon vergangene Woche am Mittwoch gegen die Bayern die B11 spielen lassen. Warum immer ohne Stürmer?
Das würde ich so nicht sagen. Also er hat sich so ein bisschen verliebt, glaube ich, in seine Taktik vom, war es der 16. Februar, da ging ja das Bundesliga-Topspiel in Leverkusen zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern 0-0 aus. Aber Leverkusen hatte, ich weiß nicht mehr genau die Torschussstatistik, 19-2 Torschüsse war hoch überlegen in einem Spiel, in dem Patrick Schick auch genau eine Minute gespielt hat. Also es war ein Spiel ohne klassischen Neuner, ohne klassischen Stürmer und trotzdem war Leverkusen an diesem Abend damals Mitte Februar in der Bundesliga hoch überlegen und in diesem Plan hat er sich, glaube ich, so ein bisschen verliebt. Also ich finde, Xabi Alonso hat mittlerweile so ein bisschen das Pep-Syndrom. Man sagt ja Pep Guardiola nach, dass er Fußballspieler wie Schachfiguren sieht und sie auch gerne so in seinem, vor seinem geistigen Auge wie Schachfiguren auf dem grünen Fußballschachbrett hin und her schiebt. Und er will so ein bisschen zwanghaft genial sein. Und das habe ich in dieser Woche auch ganz krass bei Xabi Alonso beobachtet. Er hat, finde ich, in diesem Champions League Spiel natürlich auch Pech gehabt. Also der Torwartfehler von Kovar, da kann Xabi Alonso nichts für. Aber man kann sich vielleicht fragen, wieso ständig dieser Torwartwechsel? Warum mal Radetzky, mal Kovar? Also Kovar spielt ja auch immer häufiger. Also auch in Kiel war er ja vor 2 Wochen im Tor bei Bayer Leverkusen. Xabi Alonso kann auch nichts für das dämliche Foul von Tapsoba, das dann einen Elfmeter nach sich zog. Er kann auch nichts dafür, dass Mukiele in der 62. Minute die rote Karte sah. Aber er kann was dafür, dass er eine Taktik, die einmal funktioniert hat, gegen die Bayern so nochmal anwendet und auf einen Stürmer wie Patrick Schick, der in einem absoluten Superflow ist, verzichtet. Ich finde, es war ja auch krass, die Leverkusener haben ja auch versucht, dann so Flanken aus dem rechten und linken Halbfeld in den Strafraum zu schlagen. Da war dann halt ein Adli, aber sie haben teilweise versucht, den 16er zu bespielen, als wäre da so ein Brechertyp wie Boniface oder wie Schick gewesen. Aber da war halt keiner, der diese Flanken verwerten konnte. Und das hat hinten und vorne nicht gepasst. Noch dazu war es natürlich eine relativ durchschnittliche, vielleicht sogar unterdurchschnittliche Leistung generell von Bayer Leverkusen. Das kam auch noch dazu. Aber im Endeffekt haben die Bayern ja nur die Fehler von Bayer bestraft an dem Abend. So, das war jetzt relativ viel, aber wir müssen ja irgendwie reinkommen in das Thema.
Ja, definitiv. Ich finde, es gab aber trotzdem auch noch so ein paar spielentscheidende Situationen, die ich anders sehe. Also zum einen, du hast Kovar angesprochen, da dachte ich mir, da könnte man vielleicht ja mal einen Folgentitel droppen. Und zwar, wenn sich die Bayer-Fans fragen, Kovadis, ne? Kovadis Leverkusen, wie geht's eigentlich weiter? Und ich finde zum Beispiel, und da gebe ich Granit Xhaka im Interview nach dem Spiel recht, es gab diese Berührung. Und ja, es gab auch dieses Klammern. Aber den Elfmeter, finde ich trotzdem, den muss man so nicht geben. Und wenn du dir auch mal von mir als einen Durchschnitt in der Fußball-Bundesliga, und da rede ich noch nicht von der Champions League, angucke, wie gehalten, wie geschoben, wie eingehakt wird bei Ecken, bei Freistößen aus dem Halbfeld, das dann so in der Situation zu pfeifen, das, also das geht mir wirklich ab, das muss ich sagen.
Aber Tabsoba klammert ganz offensichtlich von hinten und jetzt nicht eine Hundertstel Sekunde, sondern eher so ein oder zwei Sekunden. Ich finde, das war dämlich und da darf sich niemand bei Bayer Leverkusen beschweren. Tabsoba nicht, Alonso nicht und Xhaka auch nicht, dass es da Foulelfmeter gibt. Also ich fand das schon okay. Klar, es gibt schlimmere Fouls, aber das war ein offensichtliches und es war dumm. Es gab keine Notwendigkeit da, die Hände so offen, um den Gegenspieler zu legen.
Ja, ich sehe das anders, weil natürlich kannst du dein, also natürlich ist dein Argument stichfest, aber dann kannst du jeden Spieltag bei jeder Ecke, bei jeder Freistoßsituation genauso einen Elfmeter pfeifen, wenn du willst. Weil dann kannst du natürlich auch immer sagen, okay, guck mal, hier wurde eingefädelt und hier wurde eingehakt und hier wurde geklammert. Und da bin ich mir ganz sicher, da kannst du immer wieder eine Situation heranziehen und sagen,
okay. Ich kann sogar eine heranziehen von letzter Woche, als St. Pauli gegen Borussia Dortmund verlor und keinen Elfmeter bekommen hat, nach einem Foul von Ben Sebaini. Ich will nicht sagen, dass es 1:1 dieselbe Situation war, aber es war eine ähnliche Situation. Auch da bin ich der Meinung, das hätte ein Foul-Elfmeter für St. Pauli geben müssen. Nicht, weil ich mir das sehr gewünscht hätte, sondern weil das, glaube ich, auch so die objektiv vorherrschende Meinung war. Also ich finde das schon in Ordnung, dass es da Elfmeter gab. Aber war das die spielentscheidende Szene?
Nee, Leverkusen hat an dem Mittwoch in München
überhaupt nicht gut gespielt.
Nee, habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt mehrere spielentscheidende Szenen. Aber die würde ich unter anderem auch dazu zählen. Natürlich dann auch die rote Karte von Mukiele, die natürlich sowas von bescheuert ist, also muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich habe das Spiel vergangene Woche Mittwoch mit meinem Kumpel Henning und mit unserem gemeinsamen Kumpel Basti gesehen. Den hast du auch schon mal kennengelernt, mit dem haben wir ja auch schon mal bei mir zusammen Champions League geguckt, der ja wirklich ein richtiger Leverkusen-Fan ist. Und der hat auch einen Nachwuchs, ein kleines Kind zu Hause und hat dann mit der Frau, also mit seiner Frau und mit der Mama des kleinen Kindes ausgemacht, so jetzt hier, ich gucke mir jetzt mal Champions League an. Und der hat nach 75 Minuten die Zelte abgebrochen. Er hat gesagt, ich kriege das einfach nicht mehr runter und dann kann ich lieber zu Hause meine Frau unterstützen. Und das kann ich eben verstehen, weil es irgendwie so gleichzeitig so viele Fehler waren, die Leverkusen gemacht hat, Einladungskarten verschickt hat. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, ist es mir auch schon häufiger aufgefallen, also wenn wir jetzt das Viertelfinale Deutschland gegen Spanien mal rausnehmen, wo Wirtz ja noch getroffen hat, finde ich, dass Florian Wirtz auf Champions League Ebene auch noch das Versprechen schuldig bleibt, dass er dann auch so ein Unterschiedsspieler ist als wertvollster Spieler der Fußball-Bundesliga, weil in dem Spiel war Florian Wirtz auch nicht gut und er war Europa League Finale im vergangenen Jahr war er auch nicht gut. Und von daher finde ich auf dem Niveau, und das ist ja sein Anspruch, ne? Viele sagen, er wird eines Tages einer der besten Spieler der Welt sein, denke ich mir so, dann aber auch, dann muss mehr kommen.
Ich kann dir sagen, im Rückspiel wird von ihm gar nichts kommen, denn Florian Wirtz hat ja die Bayer-Arena am vergangenen Wochenende an Krücken verlassen, Innenbandverletzung. Nach Auskunft von Bayer Leverkusen fällt er mehrere Wochen aus. Man könnte die Folge auch nennen, wenn es mit dem Titel nichts wird. Die Meisterschaft ist ja nun auch verspielt. Also da hat sich dann, ich habe ja vorhin gesagt, Xabi Alonso hätte sich innerhalb einer Woche zweimal verzockt. Da hat sich Xabi Alonso, den ich grundsätzlich für einen sehr, 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 sehr guten Trainer halte, das zweite Mal verzockt gegen Werder Bremen, gegen das kriselnde Werder Bremen. Da hat er seine Startelf auf 7 Positionen, waren es glaube ich, verändert. Es haben Wirtz, Grimaldo und Frimpong in der Startelf gefehlt. Arthur und Teller haben auf den Außenverteidigerpositionen gespielt, auf den Außenbahnen, auf den falschen Außen noch dazu. Er hat Rechtsfuß Arthur links eingesetzt, hat das im Nachhinein auch als Fehler bezeichnet. Und er hat so etwas Ähnliches schon mal gemacht, da war ich Reporter im Stadion, ist noch gar nicht so lange her, in Wolfsburg. Beim 0:0 gegen den VfL Wolfsburg, da haben auch Schick, Frimpong und Wirtz gefehlt. Grimaldo war, glaube ich, verletzt. Also die Spieler sind da auch dann erst Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Und da macht er denselben Fehler nochmal. Und natürlich kann keiner ahnen, darüber werden wir auch gleich reden, dass die Bayern zeitgleich 2:3 gegen Bochum verlieren. Aber hätte Leverkusen das Spiel vielleicht ein bisschen ernster genommen gegen Werder Bremen, dann wären es jetzt nur noch 5 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, auf den FC Bayern. Deswegen, Alonso hat sich zum zweiten Mal verzockt. Rotation, alles ist total wichtig. Aber ich finde, 7, bei den Bayern waren es ja 10 neu in der Startelf, das ist dann falsch. Und das geht dann nach hinten los. Und das ist dann auch völlig okay, dass es nach hinten losgeht. Das finde ich sogar richtig gut, damit die Top-Vereine merken, dass sie eben auch nicht so tun könnten, als hätten sie zwei Kader, die problemlos in jedem Wettbewerb gleich gut funktionieren. Nee, haben nicht funktioniert. Hat sicherlich auch was mit der Einstellung zu tun, aber Xabi Alonso hat die Meisterschaft verzockt am Wochenende.
Ja.
Oder die Restchance der Meisterschaft verzockt.
Und für die Leverkusen-Fans fühlt sich das so ein bisschen so an, wie für mich jetzt so nach meiner Rückkehr. Ne? Also während es da unten in Südafrika hauptsächlich eitel Sonnenschein gab und alles ein bisschen leichter war und jetzt komme ich hier zurück nach Hause und dann hast du natürlich erstmal viel Post, die du bearbeiten musst und es kommen so leckere Themen auf dich zu, wie, keine Ahnung was, hier musst du nochmal bei der Versicherung dich melden und da noch ein paar Steuerunterlagen einreichen. Und genauso ist, glaube ich,
die ganze Fanpost von Anstoß, die landet ja auch auf deinem Tisch, die nimmt auch viel Zeit in Anspruch, darf man nicht vergessen.
Nein, definitiv. Und also ich hatte so in der vergangenen Woche dieses Gefühl, vielleicht packe ich das auch auf die Anstoß-Playlist, es gibt doch dieses Lied Back to Life, Back to Reality. Und genauso.
Back to Life, back to reality.
Genau, und so müssen sich die Leverkusen-Fans auch freuen. Weißt du, da hast du in einem riesengroßen Kraftakt, hast du diesen überdimensionalen großen Container mit dem größten Sattelzug, den du hast, da nun eben weggezogen und hast diese sensationelle Vize, hätte ich fast gesagt, Double-Saison mit Pokal und Meisterschaft gespielt und am Ende ja die Titel auch geholt. Und ja, und plötzlich ist auf mal alles wieder normal. Ne? Also es ist wirklich alles wieder so in Anführungsstrichen auf Normal-Null. Und eigentlich ist es ja auch für Bayer Leverkusen ein großer Erfolg, wenn du dauerhaft A, vielleicht um die Meisterschaft lange oder länger mitspielst und vielleicht dann ja auch am Ende Vizemeister wirst, aber gerade dieses Vizemeister-Ding, das ja vermeintlich gestrichen wurde, das ist jetzt ja eigentlich schon besiegelt, weil dahinter, ich weiß nicht, das ist doch auf Platz 3, ist das schon Mainz? Ja, ne? Leipzig,
das
Mainz.
Das ist Mainz, aktuell, ne? Ist das Mainz 05, ja, genau.
Genau, Mainz 03 auf Platz 3, also entsprechend ist eigentlich der Vizemeistertitel ja schon klar.
Ja, Pokalsieger kann Leverkusen noch werden und trotzdem hat Leverkusen ja sehr, sehr selten verloren in der aktuellen Saison. Ne? Ja. Das darf man nicht vergessen, aber zwei entscheidende Niederlagen in einer Woche. Und jetzt haben wir Xabi Alonso kritisiert, ich möchte aber auch Vincent Kompany kritisieren. Also erstmal loben, dass am vergangenen Mittwoch war sein erster großer Trainersieg für den FC Bayern in der Bundesliga gegen Xabi Alonso, in der Champions League, Achtelfinal-Hinspiel gegen Xabi Alonso, gegen den Mann, der die Bayern in den 6 Spielen vorher, ich will nicht sagen gedemütigt hatte, aber mit 3 Siegen und 3 Unentschieden eine komplett positive Bilanz gegen die Bayern hatte. Und das war jetzt der erste Bayern-Sieg unter Alonso als Bayer-Trainer mit Vincent Kompany. Das hat er gut gemacht am vergangenen Mittwoch in der Champions League, aber man könnte die Folge auch nennen, wenn Kompany mit der B, Klammer auf, Ochum, Klammer zu, 11 spielt. Er hat seine B11 gegen Bochum auf den Rasen geschickt am vergangenen Samstag. 10 neue, da spielte dann Stanisic, Innenverteidiger, Boyer, Rechtsverteidiger, Kane, Musiala, Ulisse, Kimmich, alle auf der Bank in der Anfangself. Ja, trotzdem führten die Bayern 2-0. Es ist dann Pech, dass João Palhinha nach 43 Minuten die rote Karte sieht. Aber ich habe auch schon Bayern-Mannschaften erlebt, die haben in Unterzahl einen 2-Tore-Vorsprung ins Ziel gebracht. Aber diese Bayern haben dann mit 2-3 gegen den VfL Bochum verloren. Und dadurch macht sich Vincent Kompany angreifbar, weil dieses Ergebnis hat Auswirkungen auf den Abstiegskampf. Da werden keine Klagelieder gesungen. Ich habe diesbezüglich keine kritischen Töne aus Kiel, aus Heidenheim, vom Hamburger Millerntor oder von anderen Vereinen, Hoffenheim oder Union Berlin gehört. Zumal, gut, die Berliner haben auch ihre Hausaufgaben gemacht. Aber trotzdem ist das schäbig, finde ich, dass Bayern dieses Spiel verliert. Du hast, als wir uns in Kiel gesehen haben, oder wir haben ja nachdem wir uns in Kiel gesehen hatten, weil wir uns gar nicht so richtig verabschieden konnten, gar nicht persönlich verabschieden konnten. Du hattest nach dem Spiel noch zu tun, ich hatte nach dem Spiel noch zu tun. Dann haben wir kurz mal telefoniert und da hast du sogar noch gesagt, es gibt ja noch diese Fanfreundschaft zwischen dem FC Bayern und dem VfL Bochum. wenn man ganz böswillig ist, dann könnte man sagen, ja klar, gibt's die auch noch. Und auch vor diesem Hintergrund hat diese Niederlage ein Geschmäckle.
Ja, auch da, glaube ich, muss man wieder ganz vorne anfangen. Also ich habe nach dem Spiel noch ein Interview mit Steven Skripski, Klammer auf, Klammer zu, hat jetzt aus den vergangenen 6 Torschüssen 6 Tore geholt. Eine 100%ige Torquote.
Ist in der Kicker-Elf des Tages.
Auch mit 2 Steven Treffern. Skripski. Mr. Ja. Bogenlampe. Ja, mit dem habe ich auch kurz darüber gesprochen und habe gesagt, so sinngemäß, wie viele Grußkarten es von Kiel jetzt in Richtung München gibt, obgleich dieses Ergebnis ist. Und da hat er natürlich dann sehr diplomatisch geantwortet und hat gesagt, so ja, das wir uns nur auf uns konzentrieren und dann nicht die Leistung anderer Mannschaften bewerten und erst recht nicht die des FC Bayern. Und ich fange trotzdem sozusagen vor der eigenen Haustür an. Das ist ja nicht meine eigene Haustür, aber ich bin schon der Meinung, dass der FC St. Pauli, Heidenheim, Bochum, sage ich jetzt mal, und auch Holstein Kiel als erstes die eigenen Hausaufgaben machen müssen. Damit will ich sagen, Holstein Kiel, wenn wir jetzt mal bei Holstein bleiben, hatte durchaus die Möglichkeit, dezimierte Stuttgarter zu schlagen, nachdem sie ja nach dem 0:1 durch den Doppelpack von Steven Skripski in Führung gegangen waren. Haben es denn nicht gemacht, weil ja es am Ende dann wieder zu schlampig verteidigt war, um es vielleicht einmal ganz kurz ein bisschen salopp runterzubrechen. Ich finde, vor dieser Einzelaktion von Woltemade, ehe er Demirovic bedient, hätte Setz vielleicht den Ball einfach mal wegschlagen müssen, hat es dann nicht getan, hat es irgendwie versucht, spielerisch zu lösen und so war der Ball dann irgendwie wieder am Fuß von Woltemade. Aber ich möchte erstmal, wie gesagt, voraussetzen, dass jeder erstmal...
Kiel war in Überzahl, fast eine komplette Halbzeit, ne?
Ja, genau, also meinte ich ja, also dezimiert. Und deswegen musst du bei dir anfangen, so, ne? Und das Interessante ist natürlich auch, das hat auch wieder mehrere Gesichter und es gibt da mehrere Aspekte. Es gibt natürlich dann dieses Flüchten in, die These, hätte man uns das vor dem Spiel gesagt, dass wir gegen den Vizemeister mit den ganzen Nationalspielern einen Punkt holen, hätten wir das natürlich unterschrieben, ja. Aber das Momentum, komisches Wort, erzählt ja genau die eigene Geschichte. Und in diesem Momentum, in diesem Spieltag, in dieser Situation passieren dann ungewöhnliche Dinge. Und dazu gehört, dass der VfB Bochum unter den von dir beschriebenen Umständen beim FC Bayern München gewinnt. Und Holstein Kiel unter den von mir beschriebenen Umständen gegen den VfB Stuttgart die Möglichkeit hat zu gewinnen und sogar führt. Und unter der Betrachtung dieser Umstände muss man ganz klar sagen, am Ende sogar fühlt es sich auch mit dem Sieg des ersten FC Union Berlin bei Eintracht Frankfurt so an, als wäre Holstein Kiel einer der großen Verlierer dieses Spieltags gewesen.
Ja, das ist ja so. St. Pauli genauso, ne? St. Pauli schießt wochenlang kein Tor, verliert immer 0:1, 0:2 und holt einen Punkt in Wolfsburg. Und ist genauso wie Holstein Kiel im Abstiegskampf der große Verlierer des Wochenendes. Bin ich total bei dir.
Genau, und zwischendurch in der Halbzeit hatten wir auch kurz gesprochen, hatten wir die Blitztabelle bemüht, da stand Holstein mal wieder auf dem Relegationsplatz. Und ich möchte nur eine Sache sagen. Wie gesagt, ich finde, es ist nichts einfacher, als jetzt der schlechte Verlierer zu sein. Genau, sie sind der Verlierer und man könnte relativ schnell zum schlechten Verlierer mutieren. Aber wenn man sich zum Beispiel daran erinnert, dass 2004, als Werder Bremen deutscher Meister wurde, Uli Hoeneß von Wettbewerbsverzerrung sprach, als Werder, ich meine, es war 7:2 gegen den HSV gewann, ne? Und wo man ja nun wirklich...
Es war ein hoher Sieg, ich erinnere mich, 7:2 war es glaube ich nicht, aber es war ein Sieg mit 5 oder 6 Toren Unterschied, ja.
Ja, genau, also irgendwie sowas, das war, ne? Und da war, hieß es Wettbewerbsverzerrung, wo man nun wirklich auch sagt, okay, also wenn nun wirklich einem Verein nicht zuzutrauen ist, dass er den Wettbewerb verzerren möchte, dann ist es der HSV im Derby gegen Werder Bremen. Aber dann kommt dann wieder so der schlechte Verlierer von der anderen Seite. Und wenn man sozusagen dann mal die Bayern an die eigenen Worte erinnert, ne, dann denke ich schon, ja.
Meinst du, Hoeneß weiß noch das, was er vor 20 Jahren gesagt hat?
Nein, natürlich nicht. Er weiß auch nicht, was er vorgestern gesagt hat. Das ist ja völlig klar. Aber was man ja definitiv sagen kann, und das ist der letzte Gedanke dazu, dass du so ähnlich, und du weißt ja, ich treffe ganz gerne oder ziehe ganz gerne Vergleiche in Richtung Wirtschaft, dass man natürlich ein anderes Risikomanagement, eine andere Risikobereitschaft hat, nämlich das Risiko gegen den VfB Bochum zu verlieren, ist natürlich mit der B11 einfach deutlich größer, als wenn du sagst, ich spiele nur mit einer halben B11 und nicht mit 10-9 im Vergleich zum Leverkusen-Spiel. Und deswegen kann man schon sagen, hat Vincent Kompany es natürlich ein Stück weit mehr in Kauf genommen, dass man gegen den VfL Bochum eben nicht so souverän spielt wie mit der ersten Elf. Bestimmt aus Bayern Sicht ein Stück weit legitim, ob man das aber jetzt nach dem 3-0 im Hinspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen noch so exzessiv machen muss, ist für mich dann schon ein Eingriff in den Wettbewerb, der sicherlich regulatorisch korrekt ist, aber sich am Ende nicht sportlich anfühlt, im Sinne von sportsmännisch anfühlt.
Da sind wir uns doch einig. Ja. Sind wir uns auch einig, dass die Bayern gegen Bayer Leverkusen morgen Abend die nächste Runde erreichen und zwar relativ unspektakulär?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass Leverkusen natürlich dieses All-You-Can-Eat-Spiel angehen wird und nach vorne spielt und ja, wahrscheinlich wie in so einem DFB-Pokal, ne? Also, dass du denkst, die brauchen natürlich ein schnelles Tor, haben dann vielleicht auch gute Chancen, aber treffen das Tor nicht und weiß nicht, in der 77. Minute schießt Leverkusen dann das 1-0 und während sie das 2-0 verpassen, um es nochmal richtig spannend werden zu lassen, trifft im Gegenzug der FC Bayern und es geht 1-1 aus.
Ich glaube sogar, dass Leverkusen gewinnt, aber eben nicht hoch genug gewinnt. Ja. Gut, aber du hast eben in so einem Nebensatz Mainz 05 erwähnt. Also ey, wie gut, bitteschön, ist Mainz 05? Wir haben ja in der vergangenen Woche ausführlicher über den FSV Mainz 05 gesprochen. Ich habe mir am Freitag weite Teile des Spiels in Mönchengladbach angeguckt. Da hat Mainz bei der Borussia ja mit 3-1 gewonnen. Robin Zentner habe ich in der vergangenen Woche gelobt. Der hat gepatzt, aber trotz des Torwartpatzers hat Mainz dieses Spiel 3-1 gewonnen. Amiri, Nebel, Burkhardt, das sind die Spieler, die wir ja auch in der vergangenen Woche als die ganz wichtigen Akteure bei Mainz rausgearbeitet hatten. Aber plötzlich trifft selbst der Knochenpolierer Dominik Kohr, Abwehrchef Moritz Jens, der war ein Mitläufer in Wolfsburg, den habe ich hier und da, wenn er mal gespielt hat, auch beim VfL Wolfsburg beobachtet, ist da der zentrale Mann in der Dreierabwehrkette, ein ganz wichtiger Spieler, der hat auch gut gespielt. Dann haben sie den Japaner Sano, den hat der Kommentator bei der Zone mit N'Golo Kanté verglichen zu besten Chelsea-Zeiten oder zu seinen besten Zeiten in der französischen Nationalmannschaft. Also diese Mainzer, die sind echt gut und weil Frankfurt gegen Union, hätte ich auch nie gedacht, gepatzt hat und das Spiel gegen Union mit 1-2 verloren hat, ist Mainz jetzt tatsächlich Tabellendritter. Das ist schon krass. Übrigens, meine Prognosen oder zwei meiner Prognosen haben das Gegenteil bewirkt. Ich habe in der vergangenen Podcast-Folge gesagt, ja, Leverkusen wird sich knapp durchsetzen in der Champions League gegen Bayern. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Ich habe aber auch gesagt, Union rutscht noch richtig rein in den Abstiegskampf und zack, am Spieltag darauf gewinnt Union Berlin überraschend bei Eintracht Frankfurt. Bis gestern noch Tabellendritter der Fußball-Bundesliga mit 2-1. Verrückt. Vergesst meine Prognosen, sie sind nichts wert.
Steigt Holstein Kiel ab?
Jetzt sage ich ja und es wird ein Nein. Das wäre doch in deinem Sinne.
Genau.
Ja, also
genau,
in meinem deswegen. Sinne übrigens auch.
Darauf wollte ich hinaus, ja. Okay, ja, so. Also genau. Finde ich auch völlig richtig. Mainz mussten wir jetzt nochmal streifen, weil es irgendwie komplett verrückt ist. Dortmund, glaube ich, brauchen wir nicht großartig. Haben wir in den vergangenen Wochen schon häufig thematisiert und auch analysiert. Da liegen die Gründe deutlich tiefer und nur der Eisberg guckt raus. Und das ist das Ergebnis gegen Augsburg. Bin mal gespannt, ob sie das jetzt noch drehen können gegen Lille. Und
das wäre ein Lillehammer, wenn sie das noch drehen würden. Ne?
Das wäre echt ein Lillehammer, oder?
Ja.
Finde ich auch. Und
also viel muss man da ja nicht drehen. 1-1, da musst du ja nicht viel drehen. Aber
gewinnen musst du schon.
Gewinnen wäre gut, ja. Wenn man dann weiter wollte, ins Viertelfinale einziehen wollte, dann wäre ein Sieg wichtig.
Dann wäre ein Sieg nicht ganz so schlimm, ja, genau. Wollen wir denn auf die zweite Liga oder wollen wir noch vorher kurz auf Luis Holtby schauen, der in einem emotionalen Video verkündet hat, dass er Holstein Kiel verlässt, brauchen wir, glaube ich, auch nicht großartig breittreten. Ich habe nur gedacht, man könnte es nochmal machen, weil er jetzt ja auch wirklich 3,5 Jahre nochmal bei Holstein Kiel gespielt hat. Und was man, finde ich, in dem Zusammenhang ein bisschen vergessen hat, dass diese Karriere ja erst nochmal wieder Fahrt aufnahm, nachdem er eigentlich schon arbeitslos war. Ne? Habe ich dir ja erzählt. Er hat sich da an der Bundesstraße gegenüber vom
mit ETV. Aaron Hunt fit gehalten,
ne? Mit Aaron Hunt fit gehalten und hat damals dann doch noch irgendwie einen Zweitliga-Vertrag bei Holstein Kiel angeboten bekommen. Aaron Hunt damals nicht, der hat dann tatsächlich ja seine Karriere beendet. Aber der war eigentlich schon richtig weg, also der war eigentlich schon richtig raus und hat sich auch da schon zusätzliche Fitnesseinheiten geholt, hat ja auch ein bisschen gebraucht, um dann wieder in die Mannschaft reinzukommen, wieder sich dem Niveau auch anzupassen, diese Spritzigkeit, also die man dann ja auch nur über die Spielpraxis bekommt, wieder zu bekommen. Und finde ich, hat sich da wirklich nochmal richtig reingekämpft und hat ja auch gestern im Sportclub im NDR Fernsehen gesagt, dass auch die Zeit bei Holstein Kiel eine der prägendsten seiner Karriere war. Und das kann ich durchaus auch nachvollziehen, weil wenn du denkst, eigentlich ist die Karriere zu Ende und dann steigst du nochmal dann später ja auch noch als Kapitän mit einer Mannschaft aus der zweiten Liga in die erste Liga auf, nachdem du ja der letzte Torschütze des Hamburger Sportvereins in der ersten Liga gewesen bist und dann abgestiegen bist, ist schon besonders. Ja, und jetzt geht's wie weiter?
Jetzt geht's wahrscheinlich nach Dubai, ne? Also das habe ich zumindest den Kieler Nachrichten entnommen. Er postet ja mit seiner Familie gerne mal Fotos aus Dubai. Die Familie Holtby scheint sich da sehr wohl zu fühlen und da kann man ja, glaube ich, auch ganz gut Geld verdienen. Ich muss aber dazu sagen, alles richtig, was du gerade hier erzählt hast, aber der Holtby in der Aufstiegssaison war natürlich eine prägende Figur in der Kieler Mannschaft. Der Holtby jetzt in der Erstligasaison ist nicht mehr ganz so prägend, ne? Also er hat 20 Mal gespielt, 2 Assists, er wurde 8 Mal eingewechselt, 9 Mal ausgewechselt. Kicker-Durchschnittsnote 4,19, runden wir auf 4,2, das ist dann eine 4-, also gerade noch so ausreichend. Man merkt schon hier und da, dass das nicht mehr sein Niveau ist, finde ich. Und er wird dann ja auch auf seiner Position von anderen, von Remberg und auch von Knutzen ersetzt. Und ja, er ist immer noch der emotionale Leader, aber ich finde, dadurch kaschiert er, und das hat er schon auch zu seinen besten Zeiten getan, hier und da auch ein paar Defizite, wenn er halt so den Einpeitscher des Publikums macht. Das ist so der emotionale Louis Holtby, die Art und Weise gehört sicherlich auch zu seinem Fußballspiel dazu, aber die Rolle hat er sportlich nicht mehr in der Mannschaft.
Definitiv. Und woanders würde man Tschüss sagen oder Goodbye, er sagt Dubai wahrscheinlich.
Ja, oder Holtby.
Holtby ist auch schön, ja.
Weißt du, was ich übrigens auch gesehen habe, da war ich sehr verwirrt, das habe ich dir auch schon erzählt, als wir uns im Kieler Holstein-Stadion trafen. Ich saß übrigens wieder neben Carsten Wehlmann, selbstverständlich, der Sportgeschäftsführer von Holstein Kiel, ist immer nett mit ihm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, da saß ein paar Reihen vor mir ein Holstein Kiel-Fan, ich habe ihn an dem Holstein Kiel-Schal erkannt. Er trug aber ein HSV-Trikot, also ein HSV-Trikot und ein Holstein-Kiel-Schal. Vielleicht hat er auch Stadionhopping gemacht, nachmittags 15:30 Holstein-Stuttgart, abends 20:30 HSV-Düsseldorf. Wäre ja alles möglich gewesen, aber da war ich sehr überrascht. Es gibt ja keine Fanfreundschaft zwischen Holstein-Kiel und dem HSV, oder habe ich da was verpasst?
Nee, gar nicht, weil der HSV ja tendenziell auch eher mit Lübeck befreundet ist und,
ja,
und
genau,
Holstein
genau.
Und Lübeck ja nun, vorsichtig gesagt, sich nicht ganz so gerne mögen. Aber wo wir ja jetzt in Richtung HSV schwenken, könnte man halt auch theoretisch auch noch einen weiteren Folgentitel droppen, wenn der HSV den Aufstieg von der Stange bekommt, ne?
Weil Otto Stange getroffen hat.
Ja, schon wieder getroffen,
ja,
hat, ne?
Ja, denn lass uns doch, bevor wir über das unappetitliche Niedersachsen-Derby reden, noch über den HSV reden. Ich habe dann auch dieses Spiel über weite Strecken gesehen, das 4:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Und das war sehr überzeugend. Ja. Also der HSV wirkt unter Merlin Polzin, jetzt mal Paderborn ausgenommen. Am vorletzten Spieltag gab es ja die 0:2 Niederlage in Paderborn. Dieses Spiel mal ausgeklammert, wirkt der HSV unter Merlin Polzin sehr, sehr stabil. Und vor allen Dingen die offensive Power, die ist schon erstaunlich. Ne? Robert Glatzel war jetzt noch nicht wieder im Kader, aber kommt demnächst in den Kader. Selke trifft und trifft und trifft, steht jetzt bei 17 Toren. Dann kommt dieser 18-jährige Otto Stange, der trifft auch. Rendsford Königsdörfer gibt es auch noch. Ludewitt Reis ist wieder gut drauf. Und der HSV, Dompi, den fand ich sehr, sehr gut. Also der schwebt ja fast über den Rasen. Ja. Der tänzelt da auf der linken Seite und den
so,
haben die
Düsseldorfer. So eine Mischung aus Petroiper und Atuba, ne?
Ja, Atuba, der hat, glaube ich, in einer anderen Geschwindigkeit gespielt. Petroiper war sehr schnell, genau. Aber Dompi, der ist schon sehr, sehr gut und die Hamburger Offensive ist Ja, die ist schon extrem stark, ne? Jetzt willst du natürlich wieder eine Prognose hören, wann bricht der HSV ein, steigt der HSV auf? Ich weiß es nicht. Also was ich weiß ist, es gibt gerade keine Mannschaft in der zweiten Liga, die sich absetzt. Der HSV auch nicht. Hat ja auch nur 45 Punkte, auch nur 2 mehr als der dritte Kaiserslautern oder 3 mehr als der vierte Magdeburg. Magdeburg ist eine Mannschaft, die halte ich fußballerisch auch für sehr, sehr stark. Denen ist im Positiven wie im Negativen auch alles zuzutrauen. Köln ist eher das Gegenteil von spektakulär, gewinnt dann, wie jetzt auch am vergangenen Wochenende, eher mit 1-0. Köln ist momentan der ärgste HSV-Verfolger. Aber es ist momentan keine Mannschaft so überragend, dass man sagt, ja, die steigt auf jeden Fall auf. Also so weit würde ich beim HSV dann auch nicht gehen, noch nicht gehen.
Nee, würde ich auch nicht gehen, auch wenn ich diesmal dann doch ein anderes Gefühl habe, vielleicht auch, weil eine andere Souveränität und weil vielleicht auch die erwartbaren Niederlagen ausbleiben. Oder selbst wenn es mal eine unglückliche oder vielleicht auch eine verdiente Niederlage wie in Paderborn gibt, dass denn die Reaktion so aussieht, weil man darf ja nun auch nicht vergessen, ne? Also das ausgerechnet gegen Fortuna Düsseldorf, ne? Also das Fortuna Düsseldorf ist ja nun auch, ich will jetzt nicht mit Laufkundschaft anfangen, aber ich will nur einfach sagen, das ist schon ein, finde ich, sehr, sehr starker Gegner und gegen den dann auch einfach mal 4-1 zu gewinnen. Randnotiz fand ich übrigens auch sehr fair. Gestern Interview im NDR Sportclub Daniel Thune, der damals übrigens Polzin hochgezogen hat, der damals ihn in Anführungsstrichen entdeckt hat und ihn in seinen Trainerstab
geholt hat. In Osnabrück.
Ja, genau. Und dass der dann, das finde ich, das passt auch so zu Daniel Thune, den ich ohnehin sehr, sehr schätze. Und
ja, ich finde ihn auch super. Ich
finde das echt ein guter Typ und auch immer noch diese Größe bewahren in der Niederlage, dass der dann auch noch gesagt hat, so ja, und Merlin Polzin, ihm traut er durchaus zu, dass er in der kommenden Saison einen Bundesligisten trainiert und so. Weil es gibt ja auch Trainer, die dann sagen, so, stellen Sie Fragen zu meiner Mannschaft oder lassen Sie es sein, so, ne? Und, aber der hat dann da noch ein Wort für übrig und das finde ich passt zu Daniel Thune. Und ja, ich schließe mich irgendwie dem mittlerweile so an, auch wenn der Endspurt lang ist und natürlich 2 Niederlagen ausreichen, um vielleicht am Ende wieder Vierter zu werden.
Ja, zu Polzin will ich noch sagen, es wäre echt skurril, ne? Wenn der Trainer aus der Kurve, der ja aus Hamburg-Bramfeld kommt, der ja auch HSV-Fan ist, es tatsächlich schaffen sollte. Also der unbekannteste aller HSV-Trainer, die sich an dem HSV in der zweiten Liga versucht haben. Es gab Hannes Wolf, es gab Dieter Hecking, es gab Daniel Thune, es gab Tim Walter, es gab Steffen Baumgart, Merlin Polzin, wer ist das, hätten die meisten vor ein paar Jahren gesagt. Ne? Und der ist momentan so, dass er zumindest nach dem jetzigen Stand den HSV in seine stabilste Frühjahrsform versetzt hat. Aber der nächste Gegner, kommenden Freitag, auswärts, Magdeburg, das ist nicht ohne. Also Magdeburg hat jetzt ja vor kurzem 3-0 gegen Köln auch nach langer, langer Zeit, nach fast einem Jahr wieder mal ein Heimspiel gewonnen. Auswärts ist Magdeburg ja überragend. Zuletzt aber auch nur 1-1 in Fürth gespielt. Aber trotzdem, Magdeburg HSV, da halte ich alles für möglich. Also da halte ich auch vor allen Dingen einen Magdeburger Heimsieg für möglich. Das wird nochmal ein richtiger Charaktertest. Und dann kommt Elversberg in den Volkspark. Ja, und dann geht's weiter auswärts in Nürnberg. Und dann weiß ich die darauf folgenden Gegner auch nicht aus dem Kopf.
Ja, also wenn sie das gewinnen, ne, also jetzt in Magdeburg, dann würden sie, na gut, ach jetzt, was rede ich, weil ich sag mal so, das Logische war ja in den vergangenen Jahren nie der Freund des HSV. Also ich wollte jetzt gerade sagen, wenn sie da gewinnen, dann zu Hause gegen Elversberg, aber eigentlich waren es ja genau diese Spiele zu Hause gegen Elversberg, die sie verloren haben. Von daher, ja, es spricht vieles dafür. Aber wenn man das jetzt kumuliert.
Aber die Vergangenheit spricht dagegen.
Ja, genau. Es ist genauso, wie du sagst. Ja, absolut.
Ja, und jetzt sprechen wir über das Niedersachsen-Derby.
Ja.
Ja, wollen wir? Ja. 3 Spielunterbrechungen gab es gestern in der ersten Hälfte. Was da nicht alles flog. Böller, Tennisbälle. Dann wurde die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens mit ihrem Konterfei ins Fadenkreuz gesetzt. 2 Wasserwerfer standen während des Spiels am Spielfeldrand. Daniel Scherning, der Trainer von Eintracht Braunschweig, hat gesagt, das sei skurril und angsteinflößend gewesen. Das waren so, ja, man möchte ja schon fast sagen, die normalen Begleiterscheinungen dieses Niedersachsen-Derbys. Und ich fand das, ehrlich gesagt, jetzt nicht so überraschend. Was ich ehrlich gesagt gut fand, Da waren nur noch knapp 30.000 Zuschauer, die sie das angucken wollten. Und das lag nicht nur daran, dass aus Braunschweig nur ungefähr 800 da waren und auch der harte Kern an 96 Ultras, also die organisierte Fanszene, dem Spiel größtenteils ferngeblieben war. Die hatten sich dann ja auf die Gegengerade bewegt, wie sie da hingekommen sind, keine Ahnung. Und von dort hatten sie natürlich einen kurzen Weg, um die Böller und die Tennisbälle auf den Rasen zu werfen. Es war mal wieder so, wie man es irgendwie seit Jahren kennt, oder hat dich da irgendwas überrascht?
Nee, ich finde, das Einzige ist eben, dass dieses Verhalten ja Wasser auf die Mühlen jener sind, die...
Wasserwerfer auf die Mühlen?
Ja, aber es ist auch ein schöner Folgentitel, ja. Ja, wenn das Verhalten Wasserwerfer auf die Mühlen ist. Aber nee, jetzt mal wirklich, weil damit begründest du jetzt ja sogar auch noch das Verhalten, was du selbst kritisierst. Das ist die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Es gibt diese Vorkehrung und am Ende sagst du ganz genau so, so ist es richtig. Also ich habe jetzt ein Bild im Kopf, du bist der Klassenkasper und wirst nach den Ferien direkt vors Lehrerpult in die erste Reihe gesetzt und benimmst dich da vorne auch noch daneben und lenkst alle ab und machst nicht mit und störst den Unterricht.
Denkst du da gerade an deine eigene Vergangenheit oder wie kommst du auf dieses Bild?
Dazu möchte ich mich in der Öffentlichkeit nicht äußern. Vielleicht, vielleicht nicht komplett, aber vielleicht war es in Teilen auch mal so. Das sollte am Ende.
Würde mich mal interessieren, weil so lange kennen wir uns auch noch nicht. Aber gut, wir schweifen ab.
Kannst du dir vorstellen, dass ich früher sowas Klassenkasper-eskes hatte?
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, dann kann das möglicherweise auch so sein. Obwohl ich tatsächlich auch, ist immer komisch, wenn man das über sich selbst sagt, ne? Aber es war nicht so, dass ich jetzt von allen gehasst wurde. Also ganz im Gegenteil. Ich war eigentlich mal sehr beliebt. Nee,
der Klassenkasper ist ja auch oftmals der Coole, ne? Also der dann möglicherweise auch die Props, würde man heute sagen, bekommt, weil er sich Dinge traut, die sich andere Schüler nicht trauen.
Ich hatte es tatsächlich so die ersten Jahre, ich bin ja erst auf der Realschule gewesen, von der Realschule dann weiter aufs Gymnasium gegangen und die ersten Jahre auf der Realschule, da habe ich wirklich gar nichts gemacht und es lief trotzdem und ich konnte das alles, also da, ich würde sagen, da war ich tatsächlich ein bisschen unterfordert und habe dann nur Scheiße gebaut und letztendlich ja dann so ein bisschen die Soft Skills verlernt. Und als die Soft Skills dann gefragt waren und der Stoff härter wurde und ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, dann hatte ich eigentlich so meine richtigen Probleme. Aber egal, was ich eigentlich nur sagen wollte, Long Speech, Short Term oder lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende ist es doch genau so, der Klassenkasper baut da vorne Scheiße und die Lehrer sagen, ja, und genau deshalb sitzt er da vorne. Und genauso war es letztendlich beim Niedersachsen-Derby auch.
Ja, mich nervt inzwischen, dass die Ultras beider Vereine seit Jahren ihr eigenes Spiel spielen. Das nervt mich gar nicht so sehr. Aber ich finde, gestern hat man noch einmal mehr den Beleg dafür geliefert bekommen, dass es diesen Gruppierungen nicht um den Erfolg der Mannschaften geht. Und für beide Mannschaften geht es ja um eine Menge. Hannover 96 kann noch aufsteigen. Eintracht Braunschweig kann noch absteigen. Es geht nur um sie. Sie spielen ihr eigenes Spiel. Klar ist, die niedersächsische Innenministerin war Auslöser mit den Maßnahmen, die sie getroffen hat. Sie hat ja angeordnet, dass weniger Gästefans zugelassen sind. Das war in Braunschweig auch schon so. In Hannover hätte das bedeutet, dass von den 4.500 Tickets, die ja normalerweise ungefähr 10% des Gästekontingents entsprechen, 10% des Kartenkontingents geht immer an den Gastverein. Es waren nur noch 2.500 zugelassen und ich glaube, Eintracht Braunschweig war am Ende dann mit circa 800 Fans da. Und die niedersächsische Innenministerin hat damit dafür gesorgt, dass die aktiven Fans in beider Vereine, die sich hassen, abgrundtief hassen, Tod und Hass, dem BTSV, solche Sprechchöre hört man da, alle Braunschweiger töten. Ich zitiere nur das, was ich schon gehört habe. Ich bin genau wie du ja auch schon live im Stadion bei diesen Niedersachsen-Derbys gewesen. Aber die Wut auf diese Aktion der niedersächsischen Innenministerin war größer als der gegenseitige Hass. Und plötzlich herrscht da so etwas wie Solidarität zwischen den Ultras von Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Und was mich halt total nervt und was sie ja auch, finde ich, so ins Absurde führt, Sie behaupten ja, dass sie alles für ihre Mannschaften geben, dass sie immer da sind und das sind sie ja teilweise auch. Tolle Choreografien entstehen da und wenn Hannover 96 mit ganz, ganz vielen Leuten die Auswärtsspiele besucht und die Braunschweiger ebenso, dann sind das überwiegend die Menschen aus der aktiven Fanszene. Aber als Fan tue ich doch auch alles für den Verein, indem ich dem Verein ein möglichst erfolgsversprechendes Setting zur Verfügung stelle. Also maximalen Support und das, was da gestern passiert ist, das war eine gespenstische Atmosphäre. Das Wort gespenstisch fiel im Zusammenhang mit den Geschehnissen ganz oft, habe ich ganz oft gehört gestern, auch von Protagonisten. Und das ist doch der Beleg dafür, dass es ihnen in diesem Fall nicht um den Erfolg der Mannschaften gegangen ist. Und das finde ich so absurd und das konterkariert eigentlich das, wofür Ultras normalerweise stehen.
Ja, genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sehe ich ganz genauso.
Aber wie geht's denn jetzt weiter? Ich meine, es wird ja auch in der nächsten Saison, wenn Hannover nicht aufsteigt und wenn Braunschweig nicht absteigt, wieder ein, ach, was sage ich, es wird zwei Niedersachsen-Derbys geben.
Ja.
Was ist denn da der nächste Schritt? Also das wiederholt sich dann ja auch alles. Da beißt sich dann, wie du das eben gesagt hast, die Katze wieder in den Schwanz. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Hannover 96-Fans, die da dieses Fadenkreuzplakat gezeigt haben. Aber ist denn das Geisterspiel des Rätsels Lösung oder welche Konsequenzen muss es da geben?
Nein,
mach mal einen Vorschlag.
Ja, natürlich ist das Geisterspiel nicht des Rätsels Lösung. Das haben ja Beteiligte wie gestern Lino Tempelmann, der das Tor geschossen hat, oder auch Ron-Robert Zieler, der Torhüter von Hannover 96, der Weltmeister ohne Einsatz, wie er auch so schön genannt wird. Auf jeden Fall haben sie es ja auch gesagt, ja, es war erstaunlich ruhig und es ist natürlich ein Kräftemessen. Also wer hat den längeren Atem? Die Polizei oder das Innenministerium oder sind es am Ende die Ultras? Aber was ja klar ist und was ja auch offensichtlich ist, dass der Sport ganz massiv darunter leidet, weil eigentlich, und da können wir ja vielleicht mal an dieser Stelle cross-mediales Teasing betreiben, eigentlich sind ja Derbys was ganz Schönes, wie man ja auch gerade aktuell in der ARD-Mediathek sehen kann. Unter anderem wird da ja auch das HSV St. Pauli, also das Hamburger Stadtderby, zur Schau gestellt und analysiert und begleitet. Es gibt aber auch noch andere weitere. Und das ist ja eben
Glasgow und Buenos Aires.
Zum Beispiel, genau. Und das ist ja der Charakter. Das ist ja das, worauf du dich freust. Und das ist ja auch das, was es am Ende zum Knistern bringt. Und ich bin damals auch bei so vielen großartigen Derbys zwischen Werder und dem HSV gewesen, im Weserstadion, wo Claudio Pizarro noch zum 2:1 trifft per Freistoß. Und 2009 bei dieser Derby-Serie. Und was war das spannend? Und natürlich, klar, jetzt mit dem besseren Ausgang für die Werder-Fans, aber das meine ich gar nicht, sondern einfach so dieses Gefühl. Und heute ist es besonders wichtig. Und heute ist die Stimmung noch ein bisschen aufgepeitschter, noch ein bisschen heißer. Und das ist ja auch okay. Und vielleicht nochmal eine freche Choreo. Ich habe es auch in diesem Podcast schon mal erzählt. Damals Werder mit, wie ich fand, einer sehr kreativen, einer sehr schönen Choreo. Ihr seid das Tor zur Welt, aber wir haben den Schlüssel dazu. Ne? Das Hamburg, das Tor zur Welt, Werder mit dem Schlüssel im Wappen. Sowas ist doch kreativ. Und von mir aus kann da auch mal ein Anti-Support und von mir aus kann da auch mal im Eifer des Gefechts eine Beschimpfung mit dabei sein oder rausgehen, auch wenn es nicht wünschenswert ist. Aber vielleicht gehört es dann auch ein Stück weit dazu und vielleicht muss man da auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber alles das, was da drumherum passiert, das ist doch das, was es dann am Ende unnötig, teuer und, wie wir jetzt ja auch sehen, den Sport kaputt macht und den Charakter kaputt macht, weil die fühlen sich auf den Schlips getreten, in dem Sinne die Ultras. Und ich kann das auch ein Stück weit sicherlich nachvollziehen, aber das Innenministerium trifft dann Vorkehrungen. Und am Ende leidet, habe ich ja schon gesagt, der Sport und der Charakter des Derbys darunter. Und dann machst du es halt kaputt. Oder du beschränkst dich wieder auf das, was es denn schön macht und laut macht. Und von mir ist auch Rauchtöpfe und Pyro, hast du ja auch gesagt, gehört für dich teilweise auch mit dazu. Ist ja auch okay. Aber alles andere, ja, ist überflüssig. Und wie du schon sagst, dann wird ein Spiel halt wahrscheinlich wirklich irgendwann abgebrochen. Und dann fährt der Wasserwerfer dann wirklich bis zur Mittellinie aufs Spielfeld. Ja, was hast du davon? Nee, gar nichts.
Ja, wobei die Fans wissen ja schon, wie weit sie gehen können. Also sie reizen den Rahmen der Legalität oder das, was an Vielfalt legitimiert wird, bis aufs Äußerste aus. Und dann wissen sie auch, dass sie nicht noch weitergehen können, damit es eben nicht zu einem Spielabbruch kommt. Aber in dem Fall ist es so schräg, Die Fans beider Vereine sind ja sanktioniert worden, weil sie sich halt jahrelang vollkommen daneben verhalten haben. Und jetzt protestieren sie gegen die Sanktionen, die von ihnen ausgelöst worden sind. Also ich bin weit davon entfernt, meilenweit davon entfernt zu sagen, dass sich Ultras zu wichtig nehmen. Aber die Ultras von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig, die nehmen sich viel zu wichtig. Denn auch in diesem Spiel gestern ging es um 3 Punkte und eine Mannschaft von Hannover 96 in Normalform, mit einem normalen Support, mit dem Heimrecht, mit der sportlichen Klasse, die sie ja normalerweise Eintracht Braunschweig entgegensetzen kann, wäre möglicherweise unter normalen Umständen ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Das ist jetzt sehr hypothetisch, aber unter diesen Voraussetzungen gestern kannst du ja eigentlich gar keine Top-Leistung abliefern. Letzten Endes war Hannover sportlich noch sehr glücklich, weil das Ausgleichstor fiel in der 9. Minute der Nachspielzeit. Braunschweig hätte um ein Haar auch dieses Derby gewonnen. Aber nochmal, ich finde das so unerklärlich, dass sich Fans, die ja dafür sich damit rühmen, dass sie die Vereine so sehr supporten, in dem Fall alles dafür tun, dass ein erfolgreiches Fußballspiel oder ein normales Fußballspiel gar nicht möglich ist und ihre eigenen Interessen derart in den Vordergrund stellen. Das finde ich schäbig.
Ja, unterstützen und supporten, ist das nicht das Gleiche? Halt doch mal die Schnauze. So wie Olli Schulz sagen würde, ne?
Ja, also in dem Fall
waren die Ultras keine Local Heroes, ne?
Ja, witzig, fest und flauschig, sehr, sehr guter Podcast, also muss ich ja nicht sagen, aber habe ich die komplette Folge gehört, weil ich am Sonntag joggen war.
Ja.
Und da habe ich sie einmal weggehört, also ich habe nicht
weggehört. Du warst aber lange joggen, weil die Folge war doch irgendwie, weiß ich, über eine Stunde lang.
Ja, ich habe den zweiten Teil habe ich heute auf dem Weg zur Arbeit gehört. Ich fahre ungefähr mit dem Auto 10 Minuten zur Arbeit, würde ich sagen. Da habe ich dann die noch fehlenden 10 Minuten gehört. Genau. So, was werdet ihr da draußen jetzt hören? Ich habe da schon so einen Verdacht. Wärst du damit einverstanden, wenn wir jetzt mit der Kultrubrik weitermachen?
Ja, willst du vorher noch sagen, was du am Wochenende machst, oder wollen wir das als Spannungsbogen für danach aufbewahren?
Ach, bevor ich es vergesse, kann ich es auch jetzt sagen. Ich gebe mir die komplette Fußballdröhnung. Freitag privat St. Pauli gegen Hoffenheim.
Ja.
Samstag nicht privat, aber auch nicht so spektakulär. Hannover 96-2 gegen den SVW in Wiesbaden für Magenta. Sonntag dann
El Clasico quasi, ne?
Genau, Sonntag dienstlich für den NDR Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC. Da mache ich Interviews und bin also an allen 3 Tagen bei 3 Fußballspielen und werde dann hoffentlich viele Erlebnisse für die kommende Folge mitbringen. Wo erleben wir dich am kommenden Wochenende oder wie, in welcher Form erleben wir dich am kommenden Wochenende?
Ich bin tatsächlich am kommenden Wochenende ironischerweise nicht im Einsatz. Ich bin dann das Wochenende darauf wieder, aber das kann ich dann ja auch nächste Woche erzählen, am Start. Nee, am Wochenende habe ich tatsächlich frei. Also von daher.
Dann wirst du viel gucken und viel hören, sicherlich.
Was ich übrigens an dieser Stelle nochmal sagen wollte, ich habe tatsächlich auch, guck mal, das ist mir vorhin eingangs ein bisschen unter den Teppich gefallen, rausgefallen. Ich habe tatsächlich, oder beziehungsweise wir haben tatsächlich, aber ich schaue ja häufiger an unser Instagram-Passwort, auch relativ viele Reaktionen auf Young Bafana und auf dieses Interview bekommen. Und da möchte ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal einen ganz kleinen Verweis machen. Ich habe mir überlegt, wenn ich schon so häufig in Kapstadt bin, dann kann es ja vielleicht auch mal einen deutschsprachigen Kapstadt-Podcast geben. Cape Town Positiv heißt der. Also Cape Town Positiv, überall, wo es Podcasts gibt. Und in der aktuellen Folge gibt es ein auch noch längeres Interview und noch mehr Hintergründe zu Young Bafana. Das soll es jetzt aber auch schon mit der Werbung in eigener Sache gewesen sein. Also Cape Town Positiv. Ich freue mich natürlich, wenn ihr es abonniert und auch mal reinhört. Und ansonsten jetzt von mir aus gerne weiter mit der Kultrubrik. Muss ich jetzt für diese Werbung eigentlich auch was dir bezahlen?
Ja, musst du. Da haben wir ja, du musst mal das Kleingedruckte in den Verträgen lesen, da steht genau drin, was das jetzt kostet. Also nach Cape Town Positiv kommt jetzt Kultrubrik Negativ.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Wie hättest du es gerne? Möchtest du zuerst überrascht werden oder möchtest du zuerst überraschen?
Komm, dann lege ich direkt los, wie die häufig zitierte Feuerwehr. Also, und hier ist mein kleines Wahr- oder Falsch-Quiz über Lewis Holtby.
Das könnte auch so ein Ort südlich von Schleswig sein oder nördlich von Schleswig, ne?
Ja.
Holtby.
Holtby.
Ja.
Frage, wahr oder falsch? Lewis Holtby wurde in England geboren.
Wahr.
Falsch. Er wurde in Deutschland geboren.
Ah, aber er ist Engländer. Halbengländer.
Ja, kommen wir vielleicht später auch nochmal zu.
Ja, die deutsche und die britische Staatsbürgerschaft, würde ich mal sagen.
Kann ich noch nicht genau sagen. Vielleicht ist das ja auch noch eine Frage, die noch kommt.
Ach so.
Okay, Frage Nummer zwei. Er spielte in der Bundesliga für den FC Schalke und den Hamburger SV.
Ja.
Genau, das ist richtig. Wer hat ihn damals nach Schalke geholt?
Ralf Rangnick?
Nee, Felix Magath. Tatsächlich unter Felix okay. Magath.
Der spielte aber auch noch für andere Vereine. Also Mainz 05 fällt mir da noch ein. VfL Bochum.
Bochum, ausgeliehen, genau. Aachen, ne, war glaube ich dann in der zweiten Liga sein Debüt. Und genau, dann nachdem er in England war, Tottenham und Fulham, dann zum HSV. Danach noch Blackburn Rovers
hast
genau,
du vergessen.
Genau, und dann ja. Holstein Kiel, absolut richtig. Was haben wir denn hier? Frage Nummer drei. Holtby war Kapitän der A-Nationalmannschaft.
Nein.
Das ist richtig, dass es falsch ist. Also es ist falsch. Er spielte für die U21, aber war nicht der Kapitän der A-Nationalmannschaft.
Er hat aber auch Länderspiele,
gemacht. Ich glaube drei oder vier, oder? Irgendwie was an dem Dreh?
Würde ich auch ungefähr sagen. Drei, vier waren das vielleicht.
Okay, machen wir weiter. Er hat, da sind wir jetzt nämlich wieder bei dem Kult, er hat in der Premier League für Tottenham Hotspur, für den FC Fulham und auch ein halbes Jahr für Manchester United gespielt.
Tottenham ja, Fulham ja, Manchester United nein.
Ja, ist auch richtig. Und jetzt, lieber Michael, sein Vater ist britischer Soldat gewesen, weshalb Holtby auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt.
Ja, das mag sein. Soldat, ja doch, das klingt alles schlüssig. Ja, ja, ja.
Weißt du, was jetzt eigentlich eine Michael-Augustin-Frage wäre? Also vorweggenommen, du hast recht, das ist richtig, es ist wahr. Eine Michael-Augustin-Frage wäre, er war kein britischer Soldat, sondern er war britischer Möbelunternehmer und deswegen hat er den englischen Pass. Nein, aber das ist richtig. Das war mein kleines Lewis Holtby-Quiz, das vielleicht gar nicht so schwer war und du hast es sehr gut gelöst.
Ja, das freut mich. Sehr schön, sehr schön. Ich habe auch was für dich. Das hat was mit dem sensationellen Sieg des VfL Bochum am Wochenende beim FC Bayern zu tun. Das kommt nicht so oft vor, dass die Bochumer in München gewinnen. Das letzte Mal war das am 28. August 1991 der Fall. Weißt du, wie hoch Bochum damals in München gewann?
Gar keine Ahnung. Ich sag 3-1.
2-0. Die Torschützen waren Heiko Bonan und Frank Benatelli. Wir reden über die Saison 1990-91. Nenne mir drei Spieler aus der damaligen Startelf des FC Bayern.
Boah, okay, 90-91. Klaus Augenthaler.
Falsch.
Ich sage Thomas Helmer?
Falsch.
Ich sage Raimund Aumann?
Richtig, der stand im Tor.
Dann sage ich, wer war denn da damals? 91. Ich versuche jetzt gerade nochmal die Nationalmannschaft durchzugehen.
91-92 war das.
91-92, genau. Und 91-92, aber ich versuche trotzdem noch mit der Nationalmannschaft von 1990 durchzugehen. Dann müsste wahrscheinlich ein paar. Boah. Nee, das ist so ein. Nee,
Das ist wirklich so ein dunkler Fleck. Das ist die Zeit vor Marcel Wittecek und dem FC Hollywood und so. Und das ist aber gleichzeitig die Nationalmannschaft von 90, die Weltmeister. Gib mir mal einen Tipp.
Ja, Weltmeister 1990. Da gibt's auch jemanden, der dabei war.
Matthäus.
Der spielte auch beim VfB Stuttgart, bei Eintracht Frankfurt. Heißt mit Vornamen Thomas.
Buchwald?
Mit Nachnamen Thomas Berthold.
Berthold, genau. Guido Buchwald, genau. Thomas Berthold,
Soll ich mal lösen, sagen, wie die Startelf aussah?
Ja.
Also Aumann im Tor, dann haben wir Berthold, Babbel, Kreuzer, Ziege, wir arbeiten uns von der Defensive weiter nach vorne, Schwabel, Effenberg, Sternkopf, Bender, zwei Stürmer, die hießen Labbadia und Wohlfahrt. Wer war Trainer?
Effenberg hat Anfang der 90er da schon bei den Bayern gespielt.
Ja, und dann später nochmal wieder, genau. Effenberg ging dann ja zu... der kam von Borussia Mönchengladbach und ging dann nach Italien und kam dann nochmal wieder.
Ach krass, guck mal, ja, und Ziege und ja. Und jetzt hast du gesagt, jetzt müssen wir auf den VfL Bochum schwenken, wer da im Tor stand oder beziehungsweise die ganze Elf willst du haben?
Nee, den Trainer der Bayern. Also, wenn das möglich wäre. Also, vielleicht ist es auch zu schwierig. Das ist jemand, der hatte danach mit dem FC Bayern auch große Erfolge. Und die großen Erfolge liegen jetzt nicht Lichtjahre zurück. Also über den haben wir auch hier und da schon mal im Podcast gesprochen. Der galt immer als jemand, der einen guten Draht zur Mannschaft Hitzfeld? Hat, obwohl er schon... Nee, Jupp Heynckes.
Okay, ja gut. Hitzfeld war auch deutlich so, später, ne? Ja, das war geil.
Ich hatte mir noch aufgeschrieben, wer war Trainer des VfL Bochum. Das ist jetzt wirklich zu schwierig. Das war Holger Osig. Aber ich sagte dir ja, dass die Torschützen des VfL Bochum Heiko Bonan und Frank Benatelli waren. Wie heißt der Sohn von Frank Benatelli?
Frank Benatelli. Der Sohn heißt...
Richtig, er heißt Rico Benatelli. Rico Benatelli, wo hat der mal gespielt?
Rostock?
Gar nicht weit weg von hier. Nee. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Beim FC St.
Pauli, okay.
Pauli, genau. Wo hat er mal gewohnt?
Keine Ahnung.
Aufmerksame Podcast-Hörer wissen das. Das habe ich mal erzählt. Der hat in der Nähe von mir gewohnt. Ich glaube, eine Straße weiter. Also nicht da, wo ich jetzt wohne, sondern da, wo ich vorher gewohnt habe. Also Hamburg, Hohe Luft, West. Da hat er gewohnt. Okay, ist vielleicht doch ein bisschen zu schwierig. Wenn ich dich jetzt frage, wo spielt er jetzt, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig, ne? Wo spielt er jetzt?
Rico Bernatelli, keine Ahnung.
Okay, bei Waldhof Mannheim. Das war aber auch wirklich schwierig. Seine weiteren Vereine Dortmund 2, Aue, Würzburg, Dresden, St. Pauli und von St. Pauli wechselte er zu Austria Klagenfurt. Und du kannst jetzt klagen, dass das zu schwierig war. Ja, aber vielleicht war es ja auch ganz lustig, vielleicht war es ja für andere auch was zum Mitraten. Einfacher wird's nicht.
Nee, das finde ich einfach.
Und ich habe jetzt auch nichts mehr. Nur noch einen Song, den ich auf die Spotify-Liste packen müsste. Ich sollte einen haben, aber ich habe genau wie in der vergangenen und auch in der vorvergangenen Woche keinen Song mir vorher ausgedacht. Du hast ja Back to Life, Back to Reality schon genannt. Ich muss jetzt in mich gehen und vielleicht nebenbei einmal in meine Spotify-Playlist gucken. Was ist denn da so gelaufen? Was sind denn da die Songs, die ich gerade höre? Bibi und Tina, alle Lieder? Nee, eher nicht, ne? Ich könnte noch einen Song von dem neuen Tokotronic-Album Golden Years auf die Liste packen. Genau, dann nehme ich den Song Niedrig, weil das Niveau in diesem Podcast niedrig ist. Also Tokotronic und Niedrig, das ist mein Beitrag jetzt sehr improvisiert für unsere Spotify-Liste. Mann, gerade habe ich noch die Kurve bekommen. Ein Glück.
Aber sowas von. Dann bleibt uns natürlich noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für eure rege Beteiligung. Schreibt uns euer Feedback, eure Anregungen natürlich gerne. Abonniert uns, aktiviert die Glocke, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcast oder wo auch immer. Und dann freuen wir uns über alles, was noch kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, auch wenn es jetzt heute gerade wieder ein bisschen kälter war und heute Abend so mit 2 bis 4 Grad in Hamburg auch echt frisch ist, aber ich finde, jetzt geht eigentlich diese richtig geile Zeit los. Sowohl draußen, was das Wetter angeht, als auch was so die Schlussphase der Saison angeht. So die letzten 9 Spieltage, da macht's richtig Spaß. Der Frühling und Bundesliga, das ist schon richtig cool.
Crunch-Time.
Aber Crunch-Time, warte mal ganz kurz. Da sind wir wieder bei dem Kohlrabi.
Crunch-Time.
Ja, dann guten Appetit und euch da draußen eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.